Laufen ist einfach. Der Podcast von und mit Jan Fitschen und Laufen.de.
Und damit hallo und herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde des Laufsports. Laufen ist einfach. Heute gehen wir richtig rein in den Flow, in das Runner's High und alles, was uns am Laufen sonst noch so glücklich macht. Und da habe ich mir die Idee dazu so ein bisschen abgeguckt in unserem letzten Laufcamp auf Zypern. Denn da hat die Maria, eine meiner Co-Trainerin, einen super coolen Vortrag gehalten. Und ich habe gedacht, das ist ja eigentlich schade, ne? Wenn das nur so, ne, unsere 15, 16 Leutchen jetzt hier im Laufcamp hören können. Und deswegen habe ich gefragt, liebe Mari, können wir das Ganze nicht vielleicht nochmal machen in Form eines Podcasts? Und Mari hat gesagt, na klar, kriegen wir hin, auch noch direkt vor Weihnachten in dem ganzen Trubel, das können wir machen. Und deswegen, liebe Mari, vielen herzlichen Dank, dass du heute hier dabei bist. Yay!
Sehr gerne, Jan. Danke, dass ich nochmal hier sein darf.
Ja, nochmal, das ist ein gutes Stichwort, denn wir haben schon mal ganz, ganz lange gequatscht in der Podcast-Folge Nummer 66, mental trainiert, da haben wir ein bisschen Hintergrund gemacht, ne? Also Mari selber Leistungssportlerin, außerdem Sportwissenschaftlerin, Sportpsychologin und mittlerweile auch als systemischer Coach unterwegs am Olympiastützpunkt, auch privat bei wirklich, ja, wirklich erweiterter Weltspitze auch, muss man sagen, ne? Unter anderem, also Nachwuchsbereich auch, ja klar, aber eben auch ganz weit vorne und natürlich ja eben auch gerade diese ganz besondere Geschichte als Trainerin im Jan Fitschen Robinson Laufcamp, ne? Also auch da muss man schon besonders hart drauf sein. Nein, aber gerade dieses Jahr super, super hingehauen und der Vortrag, ne? Also wir machen in diesen Laufcamps ja immer auch verschiedene Vorträge. Meistens mache ich die selber, ne? Aber wenn ich natürlich jemanden dabei habe, so wie die Mari, die das dann auch sehr, sehr gut selber hinkriegt und wie ihr, ne, gerade mitgekriegt habt, auch sehr fundiert selber hinkriegt, bin ich sehr dankbar, wenn mir sowas abgenommen wird. Und deswegen, ja, das war einfach cool und genau darüber wollen wir heute nochmal quatschen. Der Flow beim Laufen, das Runner's High, wie komme ich da rein, wie fühlt sich das an, was ist vielleicht auch völlig übertrieben in der normalen Darstellung, die man so irgendwie mitbekommt, ja, und ja, was ist da vielleicht sonst noch eben auch aus wissenschaftlicher Sicht und nicht nur so, ich habe da mal was gefühlt, ne, was es da noch so zu entdecken gibt. Liebe Mari, legen wir mal los. Also dein Vortrag fand ich genial, jetzt gucken wir mal, ob wir das hier genauso gut hinkriegen.
Danke schon mal. Ist jetzt natürlich super für mich. Jetzt kann ich hier gleich mit richtig hohen Erwartungen von deinen ZuhörerInnen einsteigen. Na, ganz toll.
Na, kein Problem, kein Problem. Die übertriffst du sowieso die Erwartung, das weiß ich ja. Sonst hätte ich dich nicht zum zweiten Mal eingeladen hier. Also, im Flow laufen. Schwerelos laufen, vielleicht nicht von den Beinen her, aber was den Kopf angeht. Das berühmte Runner's High, über das immer wieder geredet wird. Du hast einfach auch ein bisschen den wissenschaftlichen Hintergrund dazu. Magst du vielleicht einfach loslegen und erzählen, was dir so als erstes einkommt? Und ich piek's dann immer noch mal rein und stell noch mal entsprechende Fragen, wo ich besonders neugierig bin.
Ja, können wir gerne so starten. Also dazu vielleicht, Flow ist jetzt nicht per se so ein totaler Kernpunkt in der Ausbildung als Sportpsychologin. Ja. Da kommt man schon mit, oder auch in der Sportwissenschaft so, weil ich habe Sportwissenschaft studiert, dann Sportpsychologie. Aber ich war schon, als ich Sportwissenschaft studiert habe, war ich schon Läuferin. Und mich hat das natürlich auch so ein bisschen angefixt und interessiert. Also das liest man ja immer so und dann ist das irgendwie auch so ein bisschen sagenumwogen und so ganz greifbar ist das auch nicht und ich fand es deswegen einfach spannend und habe daher meine Bachelorarbeit im sportwissenschaftlichen Studium über Sport, insbesondere Lauftherapie bei mittelgradiger Depression geschrieben und Flow in diesem Aspekt. Also warum Flow quasi für eine Lauftherapie bei Depressionen sinnvoll sein könnte und damit eben auch darüber geschrieben, was Flow für mentale Gesundheit bringen kann, insbesondere beim Laufen oder durch das Laufen. Und die meisten Kenntnisse, die ich habe, sind tatsächlich durch diese Bachelorarbeit entstanden. Und dann habe ich später festgestellt, dass das tatsächlich ja auch in der Sportpsychologie total hilfreich ist, über Flow Bescheid zu wissen, weil Flow auch ein ganz guter Indikator dafür ist, ob mein Training gerade in den richtigen Belastungsbereichen abläuft, ob ich gerade auch in den richtigen Erholungsbeanspruchungsperioden trainiere. Das heißt, ob ich für das, was ich da an Intensitäten und an Umfängen trainiere, auch genug Erholung habe. Weil wenn sich Flow oft einstellt, dann ist man auf jeden Fall nicht ständig in der Überforderung und auch nicht langfristig in der Überforderung. Und dadurch, dass ein, dazu kommen wir wahrscheinlich gleich, aber ein Kerncharakteristikum von Flo ist, dass die Anforderung zu meinen Fähigkeiten passt ungefähr. Ich fordere mich so ein bisschen heraus, aber nicht ganz doll. Weiß ich halt, dass das einfach auch von der Trainingswissenschaft halt der Bereich ist, in dem ich besser werden kann. Ne? Das ist, wenn man das so sich dann von der Leistungsphysiologie anguckt, ist das halt im Bereich der Schwelle zum Beispiel. Und das ist ein Bereich, in dem wir ganz oft zum Beispiel extensive Tempoläufe machen, also ein paar, bisschen längere Tempoläufe. Oder so Fahrtenspiele spielen sich ganz oft in der Schwelle ab. Oder auch wenn man so einen gesteigerten Dauerlauf macht und hinten raus dann ein bisschen mehr Gas gibt, kommt man auch in den Bereich der Schwelle. Und das ist kein Zufall, dass solche Einheiten, wenn sie gut gesteuert sind, also vom Leistungsniveau her, dann eben auch in so einem Flow-Zustand fühlen. Und wenn ich dann über Flow spreche, begegnet mir ganz oft diese Irritation. Vielleicht noch ganz kurz. Flow kann man sich so als Dach vorstellen, unter dem verschiedene Flow-Zustände zusammengefasst werden können. Und das Runner's High ist einer davon. Also das ist, so haben wir quasi einen Flow-Zustand beim Laufen benannt. Also jetzt nicht wir, aber Leute, die sich das beim Laufen irgendwie angeguckt haben. Ich weiß tatsächlich gar nicht genau, wer auf Runner's High gekommen ist, aber Flow wurde in den 1960ern das erste Mal beschrieben, und zwar von einem Psychologen namens Mihaly Csikszentmihalyi. Wer sich mal belustigen möchte, der kann gern mal Flow googeln und sich durchlesen, wie der Name geschrieben wird von dem...
Oder den dreimal hintereinander ganz schnell aufsagen, genau.
Genau, Mihaly Csikszentmihalyi, ungarischer Psychologe, und der hat tatsächlich in seinen Forschungspapers auch den Namen in Lautschrift immer hinzugefügt, weil das niemand aussprechen konnte. Also wer sich mal ein Buch zu Flow durchlesen möchte oder so, ist sehr zu empfehlen und auch wegen dem Namen sehr interessant. Und der hat Interviews geführt mit Experten und Expertinnen in verschiedenen Bereichen, also auch Sport, Literatur, Kunst, also ganz, ganz verschiedene Bereiche, und hat festgestellt, dass die halt immer wieder, wenn sie so Zustände höchster Konzentration und auch höchster Leistung beschreiben, immer so wieder die gleichen charakteristischen Punkte genannt haben, so die das ähnlich beschrieben haben quasi, ne? Und hat dann das Flow genannt, weil das sich auch so angefühlt hat, ne? Also Zeitempfinden ist so ein bisschen anders. Man verliert so die Selbstreflexion. Das heißt, ich frage mich nicht mehr, warum ich das mache oder wie ich dabei aussehe, was ich da tue, sondern ich gehe im Erleben auf. So hat er das quasi immer beschrieben. Und das hat er dann zusammengefasst und auch versucht, über natürlich Forschungsmethoden irgendwie zu belegen. Und eine Gruppe dieser Expertinnen und Experten, die er befragt hat, waren eben auch sehr, sehr gute Sportler. Und genau, dadurch ist dann Flow entstanden, wurde dann lange sehr kritisiert, weil es halt nicht so sehr gut erforschbar ist. Die Forschungsmethoden sind halt nicht so eindeutig vielleicht wie in anderen Bereichen der Psychologie. Und dann in den 90ern hat man sich dann noch mehr dem gewidmet und dann auch noch mehr so vielleicht die Vorteile von diesem Flow untersucht, gerade was so Sport angeht, und dann den Zusammenhang zwischen Flow und Motivation erfasst, was ist auch so interessant für ein lebenlanges Sporttreiben macht zum Beispiel und auch für jetzt Sporttherapie oder Ausdauertherapie. Und deswegen ist Flow dann immer populärer geworden und auch in der Populärwissenschaft. Also ich glaube, wir haben die meisten, die diesen Podcast hören, werden wahrscheinlich schon mal vom Runner's High oder von so einem Flow gehört haben. Und das ist ja auch so in der Sprache im Sport drin. Also wenn man so, ja, sich so ProfisportlerInnen oder auch ambitionierte FreizeitsportlerInnen so reden hört, dann reden viele davon, dass sie mal im Tunnel waren oder im Flow waren oder so. Und die meisten würden, glaube ich, überschätzen, wie sich das anfühlt, so im Runner's High zu sein. Also wo habe ich, ja.
Ja, genau. Runner's High und Flow, du hast es gesagt, also Flow ist quasi, es gibt verschiedene Flow-Zustände und einer davon kann für uns oder ist für uns das Runner's High. Wie läuft denn dann jetzt aus professioneller Sicht tatsächlich da die Definition ab? Wo ist jetzt Flow? Welche Flow-Zustände gibt es vielleicht? Und wo ist jetzt das Runner's High anzusiedeln? Gibt es das? Kann man das irgendwie definieren?
Ja, also das, da gibt es tatsächlich unterschiedliche Auffassungen von. Aber ich habe das tatsächlich nochmal rausgesucht. Also wenn man jetzt eine Definition von Flow bemühen will, ja, dann würde ich sagen, also die Reflexion, das reflexionsfreie Aufgehen in einer glatt laufenden Tätigkeit, die ich noch unter Kontrolle habe.
Okay, lass mal jetzt mal sacken.
Da sind auch gleich alle Charakteristika mit drin, die wichtig sind. Also reflektionsfreies Aufgehen. Ich mach's einfach und es fühlt sich toll an, aus sich heraus. Ich beschäftige mich nicht mit dem Ergebnis. Ich beschäftige mich nicht mit der Zeit. Nicht damit, wie ich dabei aussehe, sondern es ist einfach toll, weil es sich anfühlt. Glattlaufende Tätigkeit. Also es passiert gefühlt von allein. Also Läufer beschreiben das oft so, das war mein Körper, das hat mein Körper von allein gemacht und ich war einfach nur da und habe es erlebt und die ich noch unter Kontrolle habe. Das heißt, es ist eine Herausforderung und zu jedem Zeitpunkt dieser Herausforderung weiß ich, ey, ich habe das maximal unter Kontrolle. Ich weiß genau, was ich hier tue und es entspricht meinen Fähigkeiten. Es ist aber eine Herausforderung, die es nötig macht, dass ich mich schon konzentriere und schon auch da motiviert rangehe. Also da ist auch schon Anstrengung mit dabei. Das ist nicht ein anstrengungsfreier Zustand. Aber es ist eine Anstrengung, die ich kenne und die ich unter Kontrolle habe und die ich auch steuern kann.
Okay, also das finde ich ja ganz wieder spannend. Das hast du nämlich vorhin auch schon ein paar Mal angesprochen, dass tatsächlich Flow und Runner's High, dass das eben wenig mit dem Easy durch den Wald joggen zu tun hat, sondern es ist schon eine gewisse Art der, ja, jetzt ist hier mal ein bisschen Power angesagt und ich muss schon Gas geben dafür. Und das beinhaltet ja wahrscheinlich auch schon, ne, gerade dieses auch es noch unter Kontrolle haben, beinhaltet ja auch schon, man muss eine gewisse Grundform haben, um da erstmal hinzukommen.
Mhm. Ja, also du hattest ja gerade angesprochen, was gibt es so für verschiedene Flow-Arten, ne? Das passt vielleicht auch ganz gut dazu. Also für die meisten Flow-Arten braucht man schon ein gutes Ausdauerniveau. Also man sollte 45 Minuten gut durchlaufen können, um das erste Mal zu erleben. Wir sprechen auch bei Flow jetzt nicht von dem Hochgefühl, was man hat, wenn es vorbei ist. Das ist nicht unbedingt Flow. Das ist auch ein Hochgefühl und das ist auch ein tolles Gefühl und ist auch ein Gefühl, was man genießen sollte. Es ist aber per Definition jetzt nicht unbedingt Flow, weil Flow passiert in der Tätigkeit. Also das ist wirklich dieses Hochgefühl, dieses Kontrollgefühl, dieses es passiert von Alleingefühl, was aber in der Tätigkeit passiert und meistens auch nur so viel kurze Abschnitte. Weil wenn ich bemerke, dass ich gerade im Flow bin, reflektiere ich ja schon wieder und dann bin ich eigentlich schon wieder fast raus. Also das sind eher so ein Zustand, den man immer wieder so catcht, aber der ist dann auch direkt wieder weg in der Regel. Und wenn man Glück hat, passiert das mal ein bisschen am Stück und man kommt da wieder rein, aber das ist in der Regel ein Zustand, der sich jetzt nicht über 2 Stunden einstellen wird. So. In der Regel sind das so kurze Momente des Flows, die sich dann aneinander reihen und wenn wir uns dann zurückerinnern, wirkt das manchmal, als wäre das ein ganzer Flow gewesen, aber meistens sind es so kurze Momente, die sich dann zusammenfügen. Und wenn wir jetzt über Arten von Flow sprechen, da ist genau das, was du gerade gesagt hast, spielt da eine Rolle. Also ist es jetzt der Easy-Dauerlauf oder was für eine Trainingseinheit bringt mich jetzt in den Flow oder so. Und das macht es dann auch so ein bisschen kontrollierbar. Also dadurch kann ich vielleicht auch die Wahrscheinlichkeit erhöhen, mich in den Flow zu bringen. Wir haben ein Flow-Zustand, der sich eher so, den kennen wir wahrscheinlich vom Longrun, der stellt sich hinten raus im Longrun tendenziell ein. Also wenn ich zum Beispiel 90 Minuten da drüber laufe und hinten raus, wenn ich halt schon einfach weiß, ich erreiche mein Ziel, ich kann mich in das Laufen hinein entspannen und all diese guten Prozesse, die sowohl im Kopf als auch im Körper ablaufen beim Laufen, sind schon richtig gut eingeölt und laufen schon ab, dann kann sich so ein Flow einstellen und der ist mit minimaler Anstrengung verbunden und tendenziell auch eher mit weniger Schmerz, aber das ist dieses Gefühl, ich könnte für immer weiterlaufen. Das ist einfach, mein Körper ist eine gut geölte Maschine, die ganze Energiebereitstellung läuft astrein ab und es ist einfach, ich könnte jetzt meinen Körper einfach laufen lassen und das läuft weiter, ne? Dieses, ich könnte für die Ewigkeit weiterlaufen. Das würde ich sagen, ist jetzt so easy flow. Was genau davon jetzt Runner's High ist und was nicht, das Runner's High ist halt kein wissenschaftlicher Begriff, deswegen kann man jetzt nicht sagen, das haben die gemeint. Ja. Ich glaube, das wird jetzt in der so allgemein unter Läufern und Läuferinnen für alles so benutzt, für jeden Hochzustand. Aber es gibt diesen Easy Flow, der sich, würde ich sagen, bei einem Longrun zum Beispiel ganz gut einstellen kann oder bei einem längeren, entspannten Dauerlauf. Und dann gibt es so eine Art Herausforderungsflow oder auch den man in Rennen vielleicht, wenn man Glück hat, findet. Und das ist ein Flow, bei dem man den Schmerz und die Anstrengung auf jeden Fall spürt und bei dem es auch nicht so ist, dass man noch für ewig weiterlaufen könnte, weil das, was man da macht, ist theoretisch schon sehr anstrengend, also ist wirklich schon sehr anstrengend. Aber dieses Kontrollgefühl ist so präsent, dass man anfängt zu genießen, die Kontrolle über diesen Schmerz und diese Anstrengung zu haben und in der Regel auch zu dem Zeitpunkt schon das Feedback hat, es läuft sehr gut, ich bin sehr nah an meinen Zielen dran, ich weiß tendenziell schon, dass das gut wird, dass ich das erreiche. Ich glaube, wir hatten, also die meisten, die schon viele Rennen gelaufen sind, haben ja auch mal diesen Moment gehabt, wo ich einfach im Rennen wusste, das wird jetzt gut. Ab dem Punkt weiß ich einfach, das passt, die Zwischenzeiten passen, ich fühle mich gut, das passt alles zusammen und ich kann jetzt einfach laufen lassen und gucken, was noch drin ist. Und da steigert man sich durch dieses gute Feedback zusammen mit, also Körperfeedback und Zielfeedback, in den Zustand rein, in dem man auch diese Euphorie erleben kann in der Tätigkeit. Und da ist Schmerz und Anstrengung auf jeden Fall präsent und gleichzeitig sind sie halt vollkommen unter Kontrolle und führen halt wahrscheinlich zu einem erfolgreichen Ziel. Und daher wirkt es dann auch als so belohnt erlebt. Das nennt man dann zum Beispiel Clutch State. Da gibt es keinen deutschen Begriff für, leider.
Okay,
verdammt. Aber wer sich mal dazu belesen möchte, der wird wahrscheinlich über diesen Begriff auch stolpern. Und Runner's High ist halt, wie gesagt, ein populärwissenschaftlicher Begriff oder populärer Begriff. Ich würde es nicht mehr populärwissenschaftlich nennen. Und ich glaube, der wird für alles Mögliche verwendet, für alle möglichen High-Zustände im Laufen.
Ja, ich finde es ganz spannend mit dieser Differenzierung, wie du das gerade gemacht hast, weil das ist ja, glaube ich, auch so eine der Besonderheiten an der Rennerei, dass man eben auf der einen Seite bei ganz lockeren Dauerläufen zum Beispiel sich irgendwie total genial fühlen kann, einfach genießen kann, was um einen drumherum passiert, beziehungsweise vielleicht dann auch einfach gar nicht mehr wahrnehmen, was um einen drumherum passiert. Und dann aber tatsächlich ja, ne, dieses Motto hier, unser Podcast heißt, Laufen ist einfach und ich betone dann immer wieder, aber Laufen ist nicht immer leicht. Aber genau deswegen lieben wir das ja auch so, ne, weil man seine Grenzen selber verschiebt, weil man einfach doch zwischendurch sich auch mal quält, ne, und irgendwie für seine Ziele kämpft. Und wenn man dann merkt, ja, ne, jetzt ist dieser Tag da, das kann im Training sein, ne, am besten ist natürlich, wenn das dann im Wettkampf auch passiert, wenn man sich lange auf so ein Ding vorbereitet hat und dann funktioniert es, ne, und man hat, so wie du es gerade so schön beschrieben hast, das Gefühl, yes, ja, das läuft, die Zeiten passen, ich habe vielleicht den Gegner im Griff, ne, dass das Wetter funktioniert und jetzt sehe ich auch, es ist nicht mehr so weit bis zum Ziel und diese ganze Anspannung, die man auch vorher hatte, ne, diese Nervosität, diese, oh, hoffentlich kriege ich nicht doch nochmal eine Erkältung oder was auch immer, die kleine Verletzung, ja, wir haben ja alle, ich sag mal, auch so, so viele Rückschläge und Niederlagen so in unserer Läuferlaufbahn hinter uns. Na, und wenn man in dem Moment realisiert, dieses Mal, das ist es, jetzt passt es einfach und ja, letzten Endes, eigentlich kann ja jetzt nichts mehr schiefgehen. Auch das, ne, man hat ja auch, oder ich habe das zumindest, vielleicht bin ich dazu negativ, ich weiß es nicht, aber ich habe auch immer so ein bisschen dieses im Hinterkopf, wer weiß, vielleicht geht nicht doch noch der Schuh auf, irgendwie sowas, ja, mal überspitzt formuliert. Und das sind natürlich wirklich so Momente, ne, die einfach so richtig, einen so richtig packen. Ne? Wenn man da merkt, unter Vollpower zahlt sich das einfach richtig aus, was man so investiert hat. Ist es denn dann trotzdem noch dieses ja, Flow, von wegen, dass man an nichts mehr denkt? Weil jetzt habe ich gerade ganz, ganz viele Gedanken geschildert.
Ja. Das ist auch ein gutes Stichwort. Wie fühlt sich das eigentlich an? Wie ist das eigentlich? Weil das wollte ich auch am Anfang sagen. So haben wir auch den Vortrag begonnen, dass ich quasi gefragt habe, wer von euch hat denn schon mal einen Runner's High erlebt? Und dann gingen so ein paar Hände hoch, aber halt so 2 oder 3, glaube ich. Und dann habe ich nochmal die Charakteristika geschildert. Also wie fühlt sich das an? Wie wird sowas beschrieben? Und dann gingen plötzlich richtig viele Hände hoch. Weil die meisten, und ich kann das ja gerne nochmal aufzählen, und dann könnt ihr selber für euch nochmal kurz schauen, habe ich das vielleicht sogar schon mal erlebt, werden merken, dass sie zumindest eine der Sachen schon erlebt haben. Muss nicht unbedingt im Laufen sein, aber kann ja auch in irgendwie anderen Bereichen sein oder so. Das ist zum Beispiel, wissen zum Beispiel auch, dass Flow kann theoretisch überall erlebt werden. Das muss nicht im Laufen sein. Wir wissen zum Beispiel auch, dass so Sachen wie, das kann ich persönlich auch sagen, kreatives Schreiben, sehr gut in den Flow bringt, wenn man geübt ist. Ne? Es geht immer darum, dass man die Tätigkeit gut beherrscht und dass man darin geübt ist. Und es braucht auch eine gewisse Zeit, sich warm zu laufen, ne? Oder aufzuwärmen in der Tätigkeit. Jazz-Improvisation zum Beispiel ist auch sehr gut dafür. Okay. Die Schwimmer, die richtig gut schwimmen können, also für die das wirklich automatisiert ist, ist auch eine Tätigkeit, die sehr gut für den Flow ist, weil zusätzlich diese Verminderung der Geräuschkulisse dazu kommt, die man unter Wasser hat, ne? Wenn es einfach alles still wird.
Und auch keine optischen Reize, dieses berühmte Kacheln zählen, ja, was die machen. Genau. Du musst ja, in den Tunnel kommen da, sonst wirst du ja verrückt. Also so stelle ich mir das zumindest vor, ne? Wenn ich mal ins Schwimmbad gehe, kein Baum, der sich bewegt, kein gar nichts. Die sind ja echt total total abgestumpft, kann man so sagen.
Ja, obwohl ich arbeite ja auch relativ, mit relativ, ich muss da kurz gegen argumentieren, Jan.
Ja, gerne. Schieß los, überzeug mich.
Vielen Schwimmerinnen und Schwimmern, die denken tatsächlich mega viel teilweise auch an Technik, ne? Also so, und sind mit dem Blick gar nicht unbedingt auf den Kacheln, sondern halt irgendwie in sich drin und konzentrieren sich dann auf Bewegung. So. Also klar, wenn das reine Ausdauerschwimmen ist, das stimmt, aber ich glaube, die denken auch noch ganz viel anderes. Also viele Schwimmerinnen und Schwimmer, die ich kenne, sind extreme Perfektionisten wegen der Technik und so. Also genau. Also Schwimmen ist auch sehr gut, um in Flow zu kommen. Theoretisch eigentlich jede Tätigkeit, die euch sehr viel Fokus abverlangt, tendenziell auch sehr viele Muskelgruppen involviert, wenn es Sport ist. Zum Beispiel, wenn man gut Radfahren kann, kann es auch Radfahren sein. Und die man lange ausführt, also so eine Art ausdauernde Tätigkeit. Kann aber auch, hat es vorher schon gezeigt, bügeln sein, zum Beispiel. Oder wenn man das sehr lange macht, abwaschen oder so. Das,
oh, hurra!
Also, sagen wir mal so. Aber wir reden ja jetzt über den Läuferflow. Ich würde jetzt einfach mal ganz kurz so die Kriterien nennen und dann könnt ihr für euch ja mal gucken und vielleicht mental so einen Haken dran machen. Habe ich schon mal erlebt oder habe ich es nicht erlebt? Also, wir haben zwei sogenannte Vorbedingungen. Die erste Vorbedingung ist sogenannte Anforderungs- und Fähigkeitspassung. Darüber habe ich schon gesprochen. Das heißt, dass die Anforderungen, die mir gestellt sind, zu meinen subjektiv eingeschätzten Fähigkeiten passen. Das heißt, wenn mein Trainer mir sagt, wir machen jetzt ein Rennen und du rennst die 10 Kilometer in 45 Minuten und ich kann das theoretisch, ich selber glaube aber, dass ich 48 Minuten maximal rennen kann, passt das auch nicht. Also es muss schon so das realistische Niveau sein, was ich auch so körperlich drauf habe und was ich aber auch von mir selber glaube. Ne? Also das ist auch ganz wichtig. So, dann, und die zweite Vorbedingung ist, dass man klar interpretationsfreie Ziele hat. Ne? Also habe ich gerade gesagt, hier, das Rennen ist so und so lang oder das Training so und so lang und das sollte bitte so und so gelaufen werden, ungefähr in diesem Bereich, sodass ich halt weiß, okay, ich kann mich einschätzen, bin ich gerade gut oder nicht. Und unmittelbares Feedback. Wir reden danach vielleicht nochmal so über Trainingseinheiten, die ganz gut in den Flow bringen und da werdet ihr das wiedererkennen. Deswegen einmal merken. Unmittelbares Feedback heißt, ich kann zwischendrin zum Beispiel, das macht das für Laufen so gut, auf die Uhr gucken und denken, ja, läuft bei mir. So. Also Vorbedingungen sind Anforderungs- und Fähigkeitspassung und sehr gute, klare Ziele und unmittelbares Feedback für mich in der Tätigkeit. So, und dann kommen wir jetzt in die dann haben wir noch so 6 Charakteristika oder wir nennen das in der Wissenschaft dann Flow-Komponenten und das sind erstens mal intensive, fokussierte Konzentration auf den Moment. Sportler sagen dazu dann, ich war so präsent, ich bin so eins mit der Tätigkeit gewesen, ich habe mich so da gefühlt im Hier und Jetzt. So klingt das dann, wenn Leute das dann beschreiben. Das zweite ist Verschmelzen von Aktivität und Aufmerksamkeit. Das heißt, ich werde eins mit dem Laufen. Ich weiß, das ist nicht mehr mein Körper, der läuft, sondern das ist irgendwie alles in einem Moment und das Laufen hat irgendwie auch mit meinem Drumherum zu tun. Das verschmilzt so zu einer Wahrnehmung. Ihr merkt, das kann man nicht so richtig gut beschreiben. Das hängt auch damit zusammen, dass in den Momenten, wo wir Flow erleben, so Sprache und so nicht so richtig gut involviert ist. Das heißt, es ist auch schwer danach darüber zu reden. Und das werdet ihr auch von Leuten, die mal Flow erlebt haben, hören. So, ach, ich kann das gar nicht so richtig beschreiben. Das kommt in jedem zweiten Satz. Das dritte ist der Verlust des reflexiven Selbstbewusstseins. Das heißt, ich hinterfrage nicht mehr so viel, was ich tue, wie ich dabei aussehe, ob das gerade sinnvoll ist. Ne, dieser Moment im Wettkampf, wo wir uns alle oder halt auch im Training mal gefragt haben, warum mache ich den Scheiß eigentlich? Das ist kein Flow. Also das ist quasi das Gegenteil. Oder auch so dieses, wie sehe ich dabei aus? Gehöre ich gerade dazu? Mache ich mich gerade zum, ne? Also das passiert alles nicht, weil ich mich nicht mehr reflektiere. Es ist, als ob ich gar nicht mehr so richtig hier stattfinde, sondern ich verschmelze mit der Aktivität. Es gibt mich quasi gar nicht mehr. Alles, was wichtig ist, ist die Bewegung gerade und wie sich das anfühlt. Das hat auch was damit zu tun, dass man es hinterher nicht beschreiben kann, weil wenn ich es nicht reflektieren kann, was gerade passiert, kann ich später auch nicht so richtig gut rekapitulieren. Ne? Ja. Nummer 4 ist das Gefühl, das aktuelle Geschehen unterliegt der eigenen Kontrolle. Das heißt, habe ich eben schon gesagt, ich habe das maximal unter Kontrolle. Und ich kann mich deswegen in diese Anforderung hinein entspannen. Also ich kann mich herausfordern und gleichzeitig loslassen. das ist was im Sport, was auch für Profis super schwierig ist, dieses ein Ziel wollen und gleichzeitig sich entspannen, weil man weiß, das wird schon passieren. Das ist ja erstmal paradox, ne? Aber das ist notwendig für Flow. Man braucht Anspannung und gleichzeitig Entspannung, Herausforderung und gleichzeitig die Sicherheit, dass ich alles habe, was ich brauche, um das zu meistern. Dann fünftens, eine verzerrte Zeitwahrnehmung. Typischerweise läuft das schneller ab. Es kann aber auch sein, also manche beschreiben aber auch, dass es plötzlich sehr kleinteilig wurde. Das gibt es zum Beispiel in Spielsportarten. Aber in den meisten, also gerade so Läufer und Ausdauersportler sagen sehr viel, dass es beschleunigt ist. Also
ja, die Zeit verging wie im Fluge.
Genau, und ich weiß gar nicht mehr so richtig, wo das alles hin ist. So. Ja. Das hat man beim Laufen öfter mal, ich weiß nicht, ob dir das schon mal passiert ist. Mir ist es häufiger passiert, dass ich mal so denke, so, huch, wo waren denn die letzten Kilometer?
Absolut.
So, oder man läuft irgendwie los und stellt fest, man ist irgendwo abgebogen, obwohl man eigentlich die andere Runde laufen wollte. Und es ist so, ich weiß gar nicht mehr, wann das passiert ist. Ne? Das ist auch so ein kleiner Teil davon. Und dann das Wahrnehmen der Erfahrung als intrinsisch belohnend. Intrinsisch belohnend ist jetzt erstmal ein sehr fachlicher Ausdruck. Das fällt unter intrinsische Motivation. Das heißt, ich erlebe die Tätigkeit als aus sich heraus belohnt. Also weil ich diese Tätigkeit tue, so wie sich das anfühlt, fühlt es sich für mich gut an. Und weil es sich so anfühlt, wie es sich anfühlt, weil es sich so gut anfühlt.
Ich brauche keinen, der mir auf die Schultern klopft und toll, dass du laufen warst, sondern in dem Moment finde ich einfach, das, was ich hier mache, ist einfach richtig geil und nicht für irgendwen anders, sondern so, ja, für mich selber, ich. Ne?
Genau. Und das sagen wir auch, intrinsische Motivation zum Beispiel heißt nicht, dass die jetzt, viele verwechseln das von, das kommt von mir heraus, ich möchte das ja. Intrinsische Motivation heißt aber, dass das, was mich motiviert, ist nicht das Ergebnis, sondern die Tätigkeit selbst. Also zum Beispiel, wenn jemand sagt, ich möchte für mich abnehmen oder ich laufe, weil ich für mich abnehmen möchte oder ich laufe, weil ich für mich gesund sein möchte, dann ist das trotzdem keine intrinsische Motivation, sondern das Gegenteil, eine ergebnisorientierte, also eine extrinsische Motivation. Intrinsisch würde heißen, ich laufe, weil es sich einfach gut anfühlt, weil ich draußen bin und den Wind im Gesicht spüre und die sehr seltenen Sonnenstrahlen gerade im Winter, weil ich den Moment mag, wie es ist, diese kurzen Flugphasen im Laufen zu haben, weil ich es toll finde, wie sich mein Körper dabei anfühlt. So, das ist dann intrinsische Motivation. Also die Tätigkeit, wie sie sich anfühlt, in der Bewegung zu lieben. Und wenn man das, deswegen ist Flow auch so interessant in so Sporttherapie und auch im langlebigen Sporttreiben, also im ein Leben lang Sporttreiben, weil wenn man diesen Moment einmal erlebt hat, wo sich etwas aus sich heraus gut anfühlt, dann wissen wir, dass man dann tendenziell dazu zurückkommt. Also das zeigt auch Forschung, dass wenn man einmal diese intrinsische Motivation hat, dass das längerfristig es wahrscheinlicher macht, dass man diese Tätigkeit dann lange ausübt. Und deswegen, und das ist, glaube ich, für viele Anfänger auch und Anfängerinnen interessant, diesen Moment einmal zu erleben, der kommt irgendwann, wenn man lang genug dabei bleibt und das wirklich schon eine Tätigkeit ist, die einem irgendwann Spaß macht. Es gibt auch Leute, die haben das dann lange ausprobiert und irgendwann, es ist einfach nichts für sie. Das ist in Ordnung. Ich habe so viele Spielsportler, die sagen, ey, ich muss im Training immer wieder laufen und ich habe auch die Fitness dafür, aber bleib mir im Sport. Ja. Ich brauche dazu einen Ball oder ich brauche ein Rad oder was auch immer. Habe ich keinen Bock drauf. Respektiere ich total. Und gleichzeitig.
Können aber trotzdem leid tun, die Leute, ne? Muss man einfach so sagen.
und gleichzeitig braucht es einfach wirklich teilweise auch eine lange Zeit, bis man da hinkommt. Und wenn man den Moment aber einmal erlebt hat, dann ist das ein nicht zu unterschätzendes Geschenk, weil man dann halt für sich einfach weiß und sich daran erinnern kann, wie es sich angefühlt hat. Und als Tipp auch für diejenigen, die gerade versuchen, mit dem Laufen sich anzufreunden oder sich ins Laufen zu verlieben, wenn ihr diesen Moment erlebt, schreibt den auf. Weil es ist gut, sich selbst daran zu erinnern, wie sich das angefühlt hat. Weil manchmal vergisst man, wie gut sich Laufen anfühlen kann, wenn es sich lange sehr scheiße anfühlt. Und das kann jeder Läufer, jede Läuferin auf jedem Niveau bestätigen. Dass so eine Phasen kommen einfach. Und dann ist es gut, sich selber mal in Anführungsstrichen erzählen zu können, wie es war, als es sich gut angefühlt hat. Weil das wird es auch wieder.
Absolut, absolut. Also das sind wirklich immer so die Sachen. Ne? Manchmal kommen halt diese Fragen, warum denn eigentlich? Ne? Und gerade wenn wir hier irgendwie über Winter und schlechtes Wetter und irgendwie Erkältungswelle und alles Mögliche da diskutieren. Und ja, dann so diese Erinnerung an diese großartigen, tollen Flow Runner's High, was auch immer Momente zwischendurch. Das ist schön, da kann man, glaube ich, sehr, sehr davon zehren, genau.
Absolut.
Ja. Was mich auch sehr fasziniert hat an diesem Vortrag, das werde ich auch nicht so schnell vergessen, und du hast das gerade so auch schon mal im Nebensatz mal so untergebracht, dass, wie war das, ich glaube, das Sprachzentrum oder sowas oder irgendwas im Gehirn wird auf jeden Fall nicht mehr so gut durchblutet und funktioniert nicht mehr so, fand ich super, weil das habe ich auch schon häufiger mal zum Besten gegeben, so nach dem Motto, habe jetzt gerade irgendwie Sport gemacht, deswegen mit Nachdenken ist jetzt irgendwie gerade nichts, ich muss erstmal wieder zurückkommen. Und tatsächlich ist das so, ja, das lässt sich wissenschaftlich zeigen, dass einfach das Blut, der Sauerstoff in den Muskeln gebraucht wird und deswegen im Kopf an manchen Stellen fehlt.
Ja, nicht ganz so, aber so ungefähr. Also erstmal ganz kurz, also ein Sprachzentrum gibt's nicht, das kann man, das drückt man mal so aus, aber eigentlich zeigt sich inzwischen, dass mehrere Bereiche des Gehirns für viele Sachen gleichzeitig zuständig sind. Ne? Was wir aber sagen können, ist, dass bei erhöhten Anforderungen ans Gehirn bestimmte Funktionen nicht mehr so gut funktionieren. Zum Beispiel dieses sich selbst reflektieren. Es ist auch weniger in diesem, wir können darüber nicht so gut reden, es ist auch weniger dieses, wir haben keine Sprache dafür, sondern eher dieses, in dem Moment, wo wir es erleben, können wir uns selber nicht so gut reflektieren wegen dem, was da im Gehirn als Prozess funktioniert, dass wir später auch nicht so gut formulieren können, was da passiert ist, weil es halt der Prozess dieser Selbstreflexion nicht so gut in dem Moment funktionieren kann und deswegen ist es schwer, das später dann auch jemandem zu erklären, wenn man das selber sich nicht so gut erklären kann. Ne? Das ist eher so der Anteil daran. Und ja, das ist, man muss dazu sagen, das ist jetzt nicht bewiesen, das ist Theorie immer noch, aber es gibt inzwischen mit Bildgebung vom Gehirn gute Anhaltspunkte dafür. Und es hat auch was mit Blut zu tun, aber ein bisschen anders als im Körper. Also wenn wir uns jetzt mal, also klar, das Gehirn gehört zum Körper dazu, aber das ist ja schon super schlau vom Körper so gemacht, wenn wir laufen, das wissen wahrscheinlich auch die meisten von unseren ZuhörerInnen gerade, dann verteilt der Körper Blut um. Also normalerweise im Ruhezustand haben wir das meiste Blut in unseren Organen, im Bauchraum, ne, und im Oberkörper, also Blut, also so Herz, Lunge und Magen, Darm, die ganzen lebenswichtigen Organe. Und wenn wir dann Sport treiben, dann verteilt sich dieses Blut quasi in Anführungsstrichen um. Das heißt, das geht in die Extremitäten, in Arme und Beine und auch vermehrt natürlich in Herz und Lunge. Und zum Beispiel weniger im Magen-Darm-Bereich, weil wird ja jetzt nicht so gebraucht. Das ist auch ein Grund, warum viele Läufer beim Laufen Magenprobleme bekommen können. Gerade so im Marathon, können viele wahrscheinlich ein Lied von singen, das hängt damit zusammen, dass der auch weniger durchblutet wird. Ne? Das ist, glaube ich, auch schon so bekannt. Das Gehirn kann das auch gut, kann es aber nur mit seinem eigenen Bluthaushalt machen. Also das Gehirn hat quasi eine eigene Blut- und auch so Glukoseressource, also Energieressource, und muss damit selber haushalten. Das Gehirn kann sich quasi nicht einfach so Sauerstoff und Energie und so vom Körper einfach so abzwacken. Das muss dann direkt einfach mal umverteilen, weil das Gehirn schon unfassbar viel Energie braucht. Und deswegen ist die Vermutung, dass wenn das eine Aufgabe hat, die sehr, sehr viel Energie braucht. Zum Beispiel Laufen, das involviert ganz viele Muskelgruppen. Diese Muskelgruppen brauchen halt ganz viel, müssen ja gesteuert werden und das braucht ganz viel Ressourcen. Also das Gehirn macht ja diese ganze Bewegung und so auch mit, also steuert die. Und dann muss halt dafür natürlich die Energie da sein. Und dann kann zum gleichen Zeitpunkt eben nicht auch noch alles andere theoretisch funktionieren, was wir gerade nicht brauchen. Und man hat dann zum Beispiel so interessante Studien gemacht, wie Läufer in so einen bestimmten Bereich gebracht, Herzfrequenzbereich, wo sich in der Regel Flow einstellt, für die jetzt speziell, und hat sie dann zum Beispiel so komplexe Rechenaufgaben lösen lassen oder auch weniger komplexe Rechenaufgaben. Ja. Und das konnten die unter anderem dann nicht mehr so gut bewerkstelligen. Und man hat halt auch gemerkt, dass dann bestimmte Sachen, also so wie zum Beispiel dieses Selbstreflektieren, nicht mehr so gut funktionieren. Man kann das dann einfach nicht mehr so gut beschreiben. Und oder auch sowas wie, wir nennen es dann Handlungsplanung, also zum Beispiel Einkaufslisten im Kopf schreiben oder sich überlegen, was ich heute noch alles zu tun habe oder was die nächsten Tage noch passiert oder komplexe Problemlösung, so diese eine Sache, die ich da auf Arbeit irgendwie lösen muss, das funktioniert dann nicht mehr so gut, weil die Gehirnbereiche, die unter anderem darin involviert sind, wahrscheinlich minder durchblutet sind, weil ganz viel Blut dann, wenn wir eben läuferisch aktiv sind und auch eher intensiver läuferisch aktiv sind, in den Bereichen ist, die für so Wahrnehmung zuständig sind und für Bewegungskontrolle zum Beispiel. Und genau das ist halt, also das ist die Vermutung dahinter, dass genau da eben, weil sich das Gehirn auf Bewegung und auf Wahrnehmen und sowas konzentriert, die Funktionen, die in der Bewegung wichtig sind und dem, was du gerade tust, dass dann eben andere Sachen, die man gerade sowieso nicht unbedingt machen muss, was ja auch sinnvoll ist, nicht so gut funktionieren. Und wenn man dann mit dem Laufen fertig ist und Zeit hatte, runterzukommen, funktionieren die teilweise wieder extrem gut, aber halt währenddessen einfach nicht so besonders.
Ich glaube nicht, oder ich weiß es nicht, aber ich habe ja immer so das Gefühl, am Anfang, wenn ich loslaufe, dann bin ich in vielen Fällen sehr, sehr gut darin, nochmal irgendwelche Alltagsprobleme zu lösen und Sachen für mich klarzukriegen. Alleine schon dadurch, dass ich nicht 1000 Ablenkungen habe, die auf mich einprasseln. Und dann habe ich ganz oft das Gefühl, dass ich ab einem bestimmten Punkt, der eben tatsächlich so übergangslos ist, ich kann da nicht sagen, wann dieser Punkt war und ob der überhaupt da war, ich habe das Gefühl, dass ich irgendwann dann in dieses absolute Abschalten komme und bin mir aber nicht sicher, ob das jetzt so ist, dass mein Gehirn quasi, sag ich mal, abschaltet, so in Anführungsstrichen, weil es jetzt mit dem Laufen an sich beschäftigt ist und weil da eben auch, ja, natürlich irgendwie Ressourcen dafür gebraucht werden, oder ob das nicht tatsächlich so ist, dass man auch dahin kommt, dass das Gehirn sagt, na, ich könnte vielleicht jetzt mehr leisten, aber ich muss es vielleicht im Moment auch gar nicht. Also gönne ich mir jetzt einfach mal die Pause, die ich sonst nicht habe, wenn ich zu Hause irgendwie rumrenne und ständig an meinem Handy daddel oder ständig irgendwie den Kindern hinterher springe, die gerade wieder irgendwie auf irgendeinen Stuhl klettern, was sie nicht tun sollten und sowas. Kann das auch sein, dass es einfach so ist, dass unser Kopf dann irgendwie erkennt, ah ja, super, jetzt habe ich ja mal vielleicht ähnlich wie beim Schlafen Zeit für ein Päuschen.
Also es gibt total viele, also es kann total sein, es gibt sehr viele Hypothesen, warum Ausdauersport und gerade Laufen so gut für die auch mentale Gesundheit ist. Und das, was du gerade beschrieben hast, zählt auch mit zu einer der Hypothesen, die sehr hochkomplexe wissenschaftliche These der Ableckungshypothese. Die heißt wirklich so.
Okay, geil.
Dass man einfach draußen ist und weg ist von allem und auch vielleicht sein Handy sogar gar nicht mit hat und vielleicht auch keine Uhr. Und deswegen ja einfach abgelenkt ist und sich nicht mit den Alltagsproblemen auseinandersetzen muss. Und wahrscheinlich ist es gibt zum Beispiel auch dann so eine Hypothese, die besagt, dass es einfach sich gut anfühlt, wenn man aufgewärmt ist, wenn der Körper gut durchblutet ist, wenn der Blutkreislauf angeregt ist, wenn Atem- und Herzfrequenz so ein bisschen beschleunigt sind, dass sich das auch irgendwie gut anfühlt. Und das ist bestimmt auch so ein bisschen der Fall. Also es gibt, wie gesagt, ganz viele Hypothesen und das, was ich jetzt gerade beschrieben habe, ich sage jetzt nochmal den Begriff dafür, falls das irgendjemand googeln will. Das heißt transiente Hypofrontalitätshypothese, THT. Das kann man googeln, jemand, der sich da gerne mit informieren möchte. Das ist noch viel komplexer, als ich es gerade beschrieben habe. Deswegen gebe ich das mal so als Literaturstichwort dazu. Wer will, holt euch. Ansonsten ist das nur eine von vielen Hypothesen. Aber da gibt es halt immer mehr Hinweise drauf. Unter anderem auch, weil man halt festgestellt hat, okay, Laufen ist zum Beispiel als Therapie sehr gut bei so mittelgradigen und leichten Depressionen, weil es auch, und man hat tatsächlich auch in Studien festgestellt, dass Lauftherapie in etwa vergleichbar mit der Wirkung von Antidepressiva ist. Und langfristig, also bei so wiederkehrenden depressiven Episoden, sogar vielleicht noch hilfreicher, weil es keinen richtigen Gewöhnungseffekt gibt. Gewöhnungseffekt gibt es schon, aber dadurch, dass Laufen keine Nebenwirkungen hat, also jedenfalls nicht in dem Sinne wie Antidepressiva, kann man die Dosis halt auch erstmal steigern und es ist sowieso allgemein für die Gesamtgesundheit und auch körperlich sehr hilfreich und dadurch hat man halt festgestellt, dass Laufen eben ohnehin auch gut ist. Und die Hypothese, von der ich gerade gesprochen habe, die besagt halt auch zum Beispiel, dass ein Stichwort, warum Laufen so gut für Depressionen sein könnte, weil diese Bereiche, die durch große Bewegungen zum Beispiel weniger durchblutet werden, von denen wir gerade gesprochen haben, die unter anderem auch bei depressiven PatientInnen mehr durchblutet sind, sogar richtig vergrößert im Gehirn, weil sie besonders viel arbeiten. Also unser Gehirn verändert sich ja mit dem, was es zu tun hat oder mit dem, womit es sich beschäftigt. Und man hat halt gesehen, dass diese Zentren da beim Laufen weniger durchblutet sind und dadurch eben die Schlussfolgerung gezogen, okay, das kann sein, dass sie durch regelmäßiges Lauftraining eben herunterreguliert werden und dadurch eben dann über Zeit sich auch ihre Aktivität insgesamt so ein bisschen runterfahren, auf ein Niveau, dass es wieder mental gesund wäre. So okay. Ungefähr beschrieben. Ja. Also man hat halt festgestellt, dass diese Gehirnstoffwechselprozesse, die da ablaufen, tendenziell gut sein könnten bei Depressionen. Und wie gesagt, dafür gibt es aber ganz, ganz viele Erklärungsansätze. Das ist nur einer davon, aber ein vielversprechender.
Ja, also dieses typische, ich glaube, die Erfahrung haben wir ja alle gemacht, das ist für mich einfach schön, das Laufen, jetzt Depressionen oder Nicht-Depressionen, es ist für mich einfach schön, um den Kopf frei zu bekommen, was ich ja immer so ganz gerne sage, um eben abzuschalten, um wirklich, ja, Sachen vielleicht wieder so ein bisschen ins rechte Licht auch zu rücken für mich persönlich und vermutliche Probleme, die ich eigentlich habe, die so ein bisschen zu relativieren und sowas. Das wird wissenschaftlich also tatsächlich auch erforscht. Also jetzt nicht nur von dir aus, sondern eben wirklich weitergehend bis hin zu, wie sieht es denn bei echten Krankheiten aus und nicht bei den normalen Alltagsbewegungen, mit denen man sich so rumplagt. Ne? Also, ja. Dass es fürs Körperliche gut ist, ist eine Geschichte, ne? Aber diese mentale Geschichte, die dahinter steht, ist auf jeden Fall auch großer Stand der Forschung.
Ja, und worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, was natürlich auch so ein bisschen hintersteckt, ein Stichwort, worüber wir auch im Vortrag gesprochen haben, was auch viele von den Zuhörerinnen und Zuhörern kennen, sind Stoffe, die auch dann ausgeschüttet werden durch, sag ich mal, stärkere körperliche Aktivität, so wie Laufen. Also da reden wir von Serotonin, das kennen viele als so quasi Glückshormon, aber das sorgt halt für so Wohlbefinden. Und dann haben wir auch noch sowas wie Endorphine, die wirken allerdings nicht, man hat lange gedacht, die sind verantwortlich für diesen Flow-Zustand, ist aber eher unwahrscheinlich, weil die sind wahrscheinlich schon mit beteiligt, die können aber nicht die sogenannte Blut-Hirn-Schranke passieren. Das heißt, das sind zu große Moleküle, die können einfach quasi nicht ins Gehirn rein, wenn man das so formulieren möchte. Und man vermutet eher, dass dann noch sogenannte Endokannabinoide eine Rolle spielen. Das ist wirklich das, wonach es sich anhört. Das ist quasi körpereigenes Cannabis. Und die können zum Beispiel dann auch im Gehirn wirken. Und es könnte halt sein, dass die auch unter anderem dafür zuständig sind.
Also wir produzieren unsere eigenen Drogen beim Laufen, ja? Bringen wir es auf den Punkt.
Ja, und man merkt ja auch, dass Laufen kann ja auch so schmerzstillende Effekte haben, unter anderem. Und das kann damit zusammenhängen. Das machen Endorphine auch, aber auch Endokannabinoide. Also dadurch Cannabis wird ja auch in der Schmerztherapie unter anderem eingesetzt. Und das kann man schon so ähnlich erklären bei unserem Körper dann auch. Also das ist schon krass, wenn man sich das so vergegenwärtigt, was so alles im Körper passiert durchs Laufen, sowohl kurzfristig als auch langfristig dann, weil der Körper sich ja dann auch darauf immer wieder anpasst. Das ist schon faszinierend. Also ohne, dass wir das jetzt, ich meine, wir ziehen unsere Laufschuhe an und gehen raus laufen. Ne? Wir machen vielleicht das mit den Laufschuhen super kompliziert, welche wir da tragen.
Ja.
Aber was für eine komplexe Leistung unser Körper da leistet, jedes Mal, wenn wir da rausgehen, finde ich wahnsinnig faszinierend. Richtig krass.
Ja, absolut. Und jetzt bohre ich trotzdem nochmal so ein bisschen hin und sage, naja, okay, also beim Laufen produziert der Körper seine eigenen Drogen. Hängt das dann auch damit zusammen, dass ich so schlechte Laune kriege, wenn ich mal eine Woche nicht laufen war? Bin ich ein bisschen tatsächlich auch süchtig? Auch darüber wird ja immer ganz, ganz viel diskutiert. Also wir kommen jetzt ein bisschen weg von dem Flow, ich merke das gerade, aber das finde ich gerade wieder an der Stelle sehr spannend.
Ja, das ist tatsächlich so und das wird auch vermutet. Das sehen wir auch in Studien. Also wenn man sich so depressive, ambitionierte Breitensportler und ProfisportlerInnen anguckt, dann sieht man, dass bei längeren Verletzungen zum Beispiel die depressiven Symptome ansteigen können. Und das hat unter anderem halt wahrscheinlich was damit zu tun, dass man an eine regelmäßige Ausschüttung dieser Stoffe gewohnt ist und die dann einfach nicht mehr bekommt. Ne? Genauso wie im Körper auf einer muskulären Ebene, auf einer Energiebereitstellungsebene Anpassungsprozesse ablaufen, passiert das natürlich auch im Gehirn. Und darauf passt sich der Körper ja dann auch an. Und deswegen ist es irgendwo auch ganz normal, bei einer längeren Verletzung auch einfach so ein bisschen nicht mehr so gut gelaunt zu sein und vielleicht ein bisschen reizbarer und so. Das heißt nicht, dass man das dann als Ausrede nehmen kann und sich in sein Leid ergeben sollte und das quasi das Schicksal ist, was man hat, wenn man verletzt ist. Das ist nicht so, aber das zu wissen und zu wissen, dass das ein ganz normaler Prozess ist, gibt einem ja wiederum auch die Möglichkeit, da entgegenzusteuern mit anderen Mitteln. Die auch, wir haben ja so viel mehr Möglichkeiten, noch uns gute Laune zu machen, die jetzt nicht unbedingt Sport ist, wenn das jetzt gerade nicht möglich ist.
Ja, und wenn es trotzdem Sport sein soll, ist ja auch immer wieder mein freundlicher Reminder hier, na, und davon kannst du ja auch ein Lied singen, in vielen Fällen geht ja halt nur Laufen nicht, aber Aquajoggen kann man ja dann trotzdem noch, und ich würde sagen, da ist das nicht ganz so stark mit den Cannabinoiden-Dings da Ausschüttungen, ne? Weil finde ich, geht da nicht ganz so extrem.
Okay, da kann
vielleicht
ich auch
so ein bisschen.
Ja, da kann ich auch nichts zu sagen, da gibt es meines Wissens keine Studien zu. Okay. Wenn jemand sie kennt, schickt sie rüber, würde mich total interessieren.
Genau.
Ich bin öfter mal beim Aquajoggen mit dabei als Jan, glaube ich, aktuell. Ja,
auf jeden Fall. Was muss ich tun, damit mich Aquajoggen genauso glücklich macht wie das Laufen? Große, große Studienfrage.
Ja,
das
genau.
Ist nicht so einfach. Okay, also, ja, wir halten fest auf jeden Fall, ja, Laufen kann auch süchtig machen. Ob das nun positiv oder negativ ist, das diskutieren wir ein andermal. Ich finde es auf jeden Fall, so eine kleine Laufsucht ist eine schöne Sache. Ist ja auch ein zusätzlicher Motivationsaspekt, dass man auch weiter dabei bleibt. Ne? Letzten Endes, also lieber solche Sucht als die nach Schokolade oder was auch immer, ja, was man sonst noch so auslebt. Und eine Sache, die ich auch sehr, sehr spannend fand, wir haben jetzt schon so ein bisschen über die verschiedenen Trainingsformen gesprochen, bei denen man in den Flow reinkommt und wo man das vielleicht am besten erleben kann. Aber tatsächlich auch so äußere Bedingungen spielen da ja auf jeden Fall eine Rolle. Wenn ich mich da recht entsinne, hast du erzählt, ja, die meisten Menschen erzählen davon, in den Flow kommen sie zum Beispiel eher rein, wenn sie irgendwo durch den Wald rennen, als jetzt vielleicht durch die Stadt. Also du lebst jetzt mitten in Berlin. Naja, da gibt es auch jede Menge Parks, ich weiß, geht auch alles. Aber ich glaube, hier in Mettmann irgendwo durch die Felder zu rennen, ohne Straßenverkehr und ohne Ampeln, ist wahrscheinlich noch ein bisschen leichter. Wie
ja.
Sieht es da aus?
Genau, das hat man auch erforscht immer wieder und hat sich geguckt, okay, wie kann man das vielleicht wahrscheinlicher machen, dass Leute in den Flow kommen. Und ich glaube, so die größten Stellschrauben sind tatsächlich Coaching, einen Trainingsplan zu haben und irgendwie immer wieder eine Grundfitness zu arbeiten. Und eben auch spielerische Tempo in den Händen im Trainingsplan zu haben. Also so Fahrtenspiele, hinten raus gesteigerte Dauerläufe, also progressive Dauerläufe, wo man so kontinuierlich die Geschwindigkeit steigert. Oder auch, da waren Jan und ich uns total uneinig. Also ich habe gesagt, ich komme so bei Tempowechselläufen, so 1 Kilometer schnell, 1 Kilometer so flott, komme ich super in Flow. Und Jan war da, nee, da bin ich nicht entspannt genug, das kann ja. Ich gar nicht. aber das ist zum Beispiel... Ja, das ist zum Beispiel so ein Thema, also so Tempowechsel im schnell- und moderaten Bereich, weil das halt einfach genau oberhalb und unterhalb der Schwelle ist. Sowas eignet sich sehr gut außerhalb von Coaching und guter Trainingsplanung und so Anforderungsfähigkeitspassung. Gibt es noch ein paar andere Faktoren, zum Beispiel Natur scheint zu helfen. Vielleicht, weil sie das Entspannen leichter macht. Also, wie ich gesagt habe, wenn man jetzt das unwissenschaftlich ausdrücken möchte, braucht es halt ein gewisses Konzentrieren und Anstrengen und gleichzeitig Entspannen. Und vielleicht scheint es die Natur, das ist jetzt so eine Spekulation, aber vielleicht macht es Natur uns einfacher, dass wir das irgendwie genießen können und dadurch entspannen können, auch im Laufen. Musik ist gut, wahrscheinlich aus einem ähnlichen Effekt. Allerdings, welche Musik das ist, das muss dann jede und jeder für sich entscheiden. Ich glaube, wir können das alle einschätzen, ob das gerade zum Moment passt und zur Stimmung und ne, das ist dann wieder total individuell. Und natürlich auch die Rahmenbedingungen. Also, wenn es ein angenehmer Tag ist, ist es sehr viel einfacher, in den Flow zu kommen. Also bei uns in Berlin waren es jetzt -9 Grad teilweise die letzte Woche. Also ganz ehrlich, da war ich jetzt auch nicht unbedingt im Flow. Also da hat es sich krass gut angefühlt, als ich fertig war. Aber währenddessen war es teilweise schon schwierig mit dem Flow. Also die äußeren Bedingungen müssen auch stimmen. Damit einfach, das Stichwort ist wirklich dieses Konzentrieren und aufmerksam sein und präsent im Moment und gleichzeitig irgendwo entspannen und den Lauf kommen lassen, auch das Tempotraining kommen lassen. Also wirklich auch wirklich sich trauen, locker anzufangen, auch einen Dauerlauf ganz locker anzufangen und auch ein Tempotraining vielleicht nicht direkt mit Top-Geschwindigkeit anzufangen, wenn es nicht sein muss, und da reinzurollen, sich ranzutasten, das hilft auch tendenziell bei Flo. Und eine Sache hatte ich gerade noch. Jetzt habe ich sie vergessen. frag mich erstmal weiter.
Ich frage erstmal weiter, genau. Also ich glaube allein.
Was ich noch sagen kann, aus einer wissenschaftlichen Perspektive, regelmäßiges Achtsamkeitstraining erhöht auch die Wahrscheinlichkeit, dass ich mehr Flow erlebe. Einfach weil man im Achtsamkeitstraining genau diese Fähigkeiten lernt und übt, die es wahrscheinlicher machen, dass man sich in so einer Anforderungssituation, in so einer Herausforderungssituation entspannen kann. Also man lernt halt, aufmerksam zu sein und gleichzeitig das eine entspannte Aufmerksamkeit sein zu lassen. Man lernt nicht zu werten und man lernt, die Aufmerksamkeit auf den aktuellen Moment zu richten. Und auch wenn man abgelenkt ist, die Aufmerksamkeit wieder immer wieder ins Hier und Jetzt zurückzuholen. Und diese drei Komponenten machen es halt, wenn ihr euch mal oder wenn du dir mal ins Gedächtnis rufst, was so die Charakteristika von Flow waren, dann macht es das wahrscheinlicher, weil das haben wir dann im Flow-Erleben eben auch. Das klingt, ist auch einfach logisch, ne? Also wenn Flow ein total präsentes Gefühl im Moment ist, dann ist die Fähigkeit, öfter im Moment zu sein, erhöht es natürlich wahrscheinlich, im Flow zu sein. Und oftmals entsteht ja Angst und Anspannung und Stress beim Laufen, egal auf welchem Niveau, weil ich Angst habe, das nicht zu schaffen. Entweder die Zeitvorgabe oder die Länge des Dauerlaufs oder weil ich anfange, mich selbst zu hinterfragen. Und sich zu entspannen zu können und erstmal Sachen passieren zu lassen, ohne sie zu werten, ist deswegen eben auch hilfreich dafür. Deswegen macht es nur Sinn, dass Achtsamkeitstraining regelmäßig, empfohlen wird immer so 10 Minuten pro Tag, macht es auch wahrscheinlicher, Flow zu erleben.
Was ist denn für dich Achtsamkeitstraining?
Also ich würde immer empfehlen, das tatsächlich mit Hilfe von einer App zu machen, weil es sehr schwierig ist, als jemand, der nicht weiß, wie das funktioniert, sich da reinzumachen. Ich mache es auch jedes Mal mit einer App, weil es einfach am einfachsten ist. Ich würde da keine Verbindung, ich sage es jetzt einfach so, ich finde Apps wie Headspace sehr gut, gibt aber noch andere Apps, Seven Mind, Calm oder so. Es gibt wirklich ganz, ganz, ganz viele. Und was diese Apps eigentlich machen, ist verschiedene Formen von Achtsamkeitstraining. Die einfachste ist, die kann man auch machen, ohne dass man eine App zur Hilfe nimmt, ist sich einfach mal gerade hinsetzen. Ganz wichtig, nicht hinlegen, sonst schläft man ein. Schultern entspannen, Körper entspannen, aktive, aufrechte Wirbelsäule, aber wie gesagt, entspannte Spannung quasi. Und dann am besten die Augen schließen oder den Blick auf irgendeinem Punkt ablegen. Und dann einfach mal den Körper atmen lassen und die Atemzüge zählen. Also Einatmung 1, Ausatmung 2, Einatmung 3, Ausatmung 4. Und dann zieht man immer wieder bis 10 und dann fängt man wieder bei 1 an. Und das macht man dann für 10 Minuten. Und wenn was passieren wird und immer passiert, manchmal mehr, manchmal weniger, ne, auch da gibt es Tagesformen, wenn die Gedanken beginnen zu wandern, dann holt man sie sachte wieder zurück. Also ich nehme immer das Beispiel von einem Hund, den man sehr gern hat, den wird man ja auch nicht an der Leine zurückzerren, sondern entweder pfeift man ihn her und der kommt dann schon oder man gibt ihm so einen leichten, ne, so einen gleichen Stups mit der Leine und dann kommt er schon wieder zurück. Das sollte man in seinen Gedanken auch machen, weil der Moment, wo man bemerkt, dass die Gedanken gewandert sind, ist eigentlich der wichtigste Aspekt, weil oftmals sind wir minutenlang in Gedanken verloren oder auch scrollen eine Stunde durch Instagram. Und ne, vielleicht kennst du das auch, man wacht dann so auf und ist so, ach, krass, ich habe die einfach eine Stunde verloren. Oder ich wusste gar nicht, wo ich gerade war mit den Gedanken. Ne? Und deswegen ist dieses Bemerken, dass man abgelenkt war und sich langsam ins Hier und Jetzt wieder zurückzuholen, ohne das jetzt großartig zu bewerten, die Praxis da dran. Und Atem ist ein ganz guter Fokuspunkt. Also wenn man Leuten sagt, denk mal bitte jetzt an nichts, was macht man dann? Man fängt sofort an zu denken.
Ja, genau.
Woran soll ich denn jetzt denken? Ach so, an nichts. Ja. Ah, okay, was nicht an nichts denken? Wie mache ich das? Ne? Also dann fängt sofort diese ganze...
Ja, das stelle ich mir eine große schwarze Wolke oder sonst irgendwie was vor, damit das wirklich nichts ist. Und dann,
ganz genau. Deswegen, darum geht es nicht in Meditation. Das ist immer so ein Vorurteil der Meditation oder auch des Achtsamkeitstrainings, dass man da an nichts denkt. Das ist Quatsch. Der Kopf funktioniert am besten, wenn man ihm einen Fokuspunkt gibt. Also man kann dazu auch theoretisch eine Kerzenflamme nehmen oder einen Baum draußen so und seine Aufmerksamkeit darauf richten. Also das funktioniert auch genauso gut. Atem ist halt was Schönes, weil es immer, einerseits ist es am Körper, man kann das auch mitfühlen und es kommt und geht halt. Also es ist so eine wellenförmige Bewegung, die auch einen schönen Rhythmus hat.
Ja. Okay, also Achtsamkeitstraining, damit kann man auf jeden Fall auch mehr in diesen, ja, Flow-Zustand reinkommen. Ich würde gerne noch diese eine Geschichte auflösen, die wir vorhin schon 3-4 Mal angesprochen haben. Auch, warum kommt Jan bei Tempoläufen nicht in den Flow, Mari aber schon? Ne, ja, das, immer, das möchte ich hier nochmal kurz fertig klarstellen. Also mittlerweile bin ich ja sehr entspannt, was diese Rennerei angeht, ne, weil eben keine großen Wettkampfziele mehr und weil ich doch zugegebenermaßen irgendwann erkennen musste, ich werde keine Bestzeit mehr aufstellen, ne? Und deswegen sind auch Tempoläufe für mich nicht mehr ganz so entscheidend. Es gab aber mal Zeiten, da war das anders. Ja, da habe ich eben nicht Laufen wegen des Laufens willen gemacht, ne? Sondern ganz klar, ich bin gerannt, um schneller zu werden, um besser zu werden, um zu gewinnen und ganz vorne irgendwie zu landen. Und da waren Dauerläufe wunderbar, gesteigerte Dauerläufe wunderbar, alles schöne Einheiten. Aber Intervalle waren für mich einfach immer unglaublich wichtig. Und da bin ich sehr, sehr verkrampft reingegangen. Ja, also das war schon mehr als ehrgeizig. Das war wirklich schon verbissen oft. Und das ist natürlich dann kein gutes, ja, keine gute Methode, um jetzt irgendwie da entspannt in den Flow irgendwie zu kommen und zu sagen, ja, geil, ne? Sondern wenn man jedes Mal nur sagt, ich muss, ne? Und das die Einstellung ist, dann wird das nicht funktionieren mit so Tempoläufen. Also da habe ich eigentlich das halt nie hingekriegt, irgendwie mal abzuschalten, sondern da war es immer so, okay, wie viele Läufe sind es noch? Nicht zu schnell, nicht zu langsam. Hoffentlich ist es bald geschafft. Zum Glück ist es irgendwann dann geschafft. Und wenn es dann gut geklappt hat, dann war ich danach auch euphorisch und glücklich und alles, ja. Aber das ist, ne, wie Mari es auch schon ein paar Mal erzählt hat hier, das ist was anderes, dieses nach einer großen Anspannung dann glücklich sein, als in der Belastung glücklich und frei sein. Deswegen hat das bei mir, wie gesagt, mit diesen Tempoläufen nie funktioniert, auch beim Fahrradspiel eigentlich nicht, weil ich mich da auch schon wieder zu viel konzentrieren muss. Wann piepst denn die Uhr und wann geht es hier gleich weiter mit der nächsten Belastung? Anders eben bei dem berühmten gesteigerten Dauerlauf, denn da bin ich immer reingegangen, also die mache ich auch jetzt noch mal ganz gerne. Naja, letzten Endes ist es mir bei den Dingern immer schon egal gewesen, ob ich hinten raus dann bis 3,10er Schnitt gesteigert habe oder bis 3,20 oder 3,30 und ob das nachher 4 oder 5 oder 6 Kilometer waren, die es ein bisschen schneller war, ne? Sondern gerade bei diesen gesteigerten Dauerläufen, da war einfach diese Lockerheit, die man braucht, dann da. Ansonsten bin ich dafür, glaube ich, einfach viel zu unentspannt und viel zu überehrgeizig gewesen, dann so zu meiner Pro-Zeit, ne? Also wie gesagt, Mari trainiert ja sehr, sehr wettkampforientiert noch. Naja, die kriegt das anscheinend trotzdem hin.
Ich muss da vielleicht nochmal dazu sagen, dass ich in dem Vortrag dann eben auch gesagt habe, die progressiven Dauerläufe, das kann ich gar nicht. Weil da bin ich dann so, ja, wann soll ich denn jetzt steigern und bin ich jetzt das gleiche Tempo gelaufen und ich möchte dann am liebsten so den perfekten, so immer schön, so immer perfekt 5 Sekunden schneller oder so oder 10 Sekunden schneller hinkriegen. Und ich bin tatsächlich in Zypern einmal tatsächlich das erste Mal und das einzige Mal, und ich habe schon viele progressive Dauerläufe gemacht, glaube ich, in Flow gekommen und tatsächlich auch auf Zypern auf dem Laufband. Weil ich perfekt einfach immer, ich habe mir vorher rausgeguckt, was so das in km/h umgerechnet ist und habe dann immer so 5 Sekunden schneller gestellt und das war halt einfach genau das, die richtige Belastungssteuerung. Das zeigt halt, wie man einfach über so die richtige Belastung für den Körper, ich war am Anfang auch so voll genervt und so und dann war das aber so, ne, du läufst dich halt in den Flow rein und dadurch, dass ich einfach nur quasi mit dem Laufband mitlaufen musste und gemerkt habe, das geht voll gut und am Ende war es dann wirklich so wie Ruben, das war auch jemand, der bei uns im Laufcamp unterstützt hat, wie er versprochen hat, am Ende bin ich wirklich geflogen, also der letzte Kilometer war dann auch richtig schnell und da dachte ich so, krass, so kommt man also beim progressiven Dauerlauf in den Flow. Aber wenn ich das alleine machen muss, bin ich ja viel zu gestresst, weil ich gar nicht weiß, oh, ist das, wie schnell ist es jetzt und langsamer. Und, ne, okay. Das zeigt, wie individuell das ist.
Ja, auf jeden Fall, sehr, sehr cool. Ja, Ruben, mit dem habe ich vorhin noch telefoniert. Ich denke, der wird auch bald mal wieder dabei sein. Ich muss jetzt erst seinen nächsten Ultralauf wieder vorbereiten.
Der kann jetzt Ultralaufer sicher auch die ein oder andere Sache über verschiedene Flow-Szenarien erzählen.
Ich glaube auch, das ist auch gerade beim Ultra, glaube ich, nicht so schlecht, wenn man da häufiger mal in den Flow kommt, dann geht es einfach schneller vorbei. Also wenn ich da so an 100 Kilometer oder, keine Ahnung, 24 Stunden Läufe denke und so schreckliche Geschichten, so, oh, weiß ich ja nach wie vor nicht, was da eigentlich passiert.
Ja, nee. Krass.
Ja, nochmal sehr speziell. Okay, also ich glaube tatsächlich, ja, wir haben einiges über Flow, das Runner's High und sowas mitgenommen heute. Fällt dir noch irgendwie was ein, was wir unbedingt noch mitgeben müssen als Tipp? Ich glaube, es war schon sehr ausführlich und so ziemlich rund.
Ich glaube, vielleicht nochmal so eine als Mini-Zusammenfassung, weil wir halt auch so jetzt so viel gesagt haben. Ja. Also ich glaube, ein paar wie könnte man Takeaway auf Deutsch gut übersetzen? Ich und meine Anglizistin. Gerade bei Flows ist es auch schwierig, weil der größte Teil kommt natürlich aus dem Englischen. Ich sage es jetzt einfach, gute Takeaways wären, ich glaube, das erste, Flow ist wirklich eine Skala der Intensität. Stellt euch das vor, es ist eine Skala von 1 bis 10 und es gibt Flow-Zustände, die passieren auf einer 1 und es gibt Flow-Zustände, die passieren auf einer 10. Und die 10 fühlt sich tatsächlich dann wirklich wie so ein High an, wie so ein totaler Drogenrausch. Und das hatte ich auch mal. Und es ist aber auch total schön, im Training regelmäßig so eine 4-5 zu erleben, die einfach schön ist. Einfach gut und ein bisschen Zeitverzerrung und ein bisschen weniger Selbstreflexion. Und also das einmal, so diese hohe Erwartung daraus nehmen. Flow passiert, es ist nur weniger spektakulär, als man das so denkt. Und meistens, wenn das Trainingsniveau stimmt, erleben wir es alle. Und das Zweite wäre, dass man sich tatsächlich so ein bisschen, also ich empfehle, wenn man versucht, sich in Flow zu bringen, dass man wirklich ein Trainingstagebuch führt. Weil das hilft einfach total, also mein Trainingstagebuch führen ist sowieso eine tolle Idee, aus ganz vielen Gründen, für den Flow gleichzeitig auch, weil es halt für einen selber hilft, rauszufinden, genau diese Feinheiten, wie halt, komme ich beim progressiven Dauerlauf in Flow oder doch eher beim Tempowechseltraining. Und mal zu checken, über eine Zeit lang, wie oft bin ich denn so in Flow gekommen, sich das einfach mal aufzuschreiben, heute war gut, heute war so ein bisschen Flow angesagt, weil das über eine Zeit bemerkt man dann eben auch, wie gesagt, ob man dann in den richtigen Intensitäten trainiert. Also wenn ich dran zurückdenke, wann ich so wirklich die produktivsten Trainingsphasen hatte, wo ich so wirklich vielleicht nicht hochintensives Bahntraining gemacht habe, aber wirklich so gutes, produktives Ausdauertraining, dann hatte da sehr viel relaxter Flow auch mit dabei zu tun. Also immer so ein bisschen Anspannung und auch immer so ein bisschen Entspannung. Und über den Prozess ist es ein ganz tolles Trainingsfeedback. Genau. Und an alle.
Beim Trainingstagebuch eben genauso, wie du es gerade beschrieben hast. Also dieses berühmte Trainingstagebuch, manche machen das ja immer noch so, da stehen dann halt Kilometer- und Geschwindigkeitsangaben drin. Nein, Leute, das ist nicht das, was wir meinen, sondern es gehört auch dazu, ja, heute habe ich mich gut gefühlt und es gehört auch mal dazu, wenn man sich gut gefühlt hat oder nicht gut gefühlt hat und direkt eine Erklärung parat hat, vielleicht in manchen Fällen, minus 9 Grad, komme ich halt nicht so schnell in den Flow, da habe ich vielleicht deswegen nicht so gut gefühlt, dann gehört auch sowas gerne da mal mit rein, zumindest stichpunktartig. Ne? Also Kilometer am Ende der Woche ist eine tolle Geschichte, ja, und wenn sich die Dauerlaufgeschwindigkeiten gut entwickelt haben, ist es auch eine tolle Geschichte, aber das kann man natürlich sehr viel besser beurteilen, was da passiert, wenn eben auch noch drin steht, ja, was war denn eigentlich los und ich hatte ganz, ganz viel Stress auf der Arbeit. Vielleicht war das mit dafür verantwortlich, dass die Tempoläufe nicht so gut funktioniert haben, ja. Also, ne, wenn wir über Trainingstagebuch reden, liebe Leute, vergesst auch solche wichtigen Details bitte nicht. So, sorry.
Ja, und als Drittes würde ich vielleicht noch sagen, für alle Anfängerinnen und Anfänger, die jetzt das aus Interesse gehört haben und sich dann fragen, ja, okay, aber ich habe noch nie Flow erlebt und wie zur Hölle soll ich da jemals hinkommen? Das passiert schon. Und wenn man, also man muss dazu aber schon so 2-3 Mal die Woche so 30 bis 45 Minuten entspannt laufen können. Weil die Tätigkeit selber muss halt so automatisiert sein, dass sie einfach von sich aus ablaufen kann und man sich darin entspannen kann. Und wenn ich noch so sehr mit dem Laufen und dem Willen beim Laufen beschäftigt bin, kann ich mich nicht genug entspannen, um Flow zu erleben. Und daher an diejenigen würde ich die Botschaft richten, lasst euch Zeit, das kommt. Wenn man dranbleibt, dann kommt das auf jeden Fall. Das ist ein physiologischer Prozess, wie wir das erklärt haben, der hat körperliche Ursachen. Der Körper macht das schon, dazu ist er gemacht. Ob es dann reicht an Belohnung, das ist eine andere Frage. Aber auf jeden Fall kann man es schon erleben. Und das passiert auch so.
Sehr cool, sehr cool. Okay, also, ne, kleines Takeaway. Mir fällt auch noch nichts Besseres ein. Also eine kleine Zusammenfassung, auf jeden Fall. Ja, von den Highlights. Ne? Jetzt kommen wir mit dem nächsten Anglizismus, ja. Also, Höhepunkte dieses Podcasts nochmal für euch zusammengefasst, ne, an der Stelle, ja, damit ihr was zu mitnehmen habt für euren nächsten Dauerlauf. Könnt ihr nochmal drüber grübeln, wie oft war ich denn schon im Flow, wie oft im Runner's High, wie komme ich da noch häufiger hin und ist das nicht ein weiterer Punkt, warum Laufen so großartig ist für mich und für alle anderen und überhaupt und sollte ich nicht auch noch ganz viele andere Leute überreden, dass sie mit dem Laufen anfangen, ne? Denn ja, es hilft einfach extrem weiter, nicht nur körperlich, sondern auch da oben für die Rübe, gar keine Frage. Und jetzt haben wir das nochmal ein bisschen aus der wissenschaftlicheren Sicht hier unter die Lupe genommen. Liebe Leute, ja, ich würde sagen, euch ganz viel Spaß weiter, ne, bei euren nächsten Flow-Läufen, egal ob bei Tempo-Läufen oder beim gesteigerten Dauerlauf oder beim lockeren Dauerlauf vielleicht auch mal. Ne, genießt es auf jeden Fall. Denkt dann dabei nochmal an die Mari und an mich. Ne? Und ja, dir, liebe Mari, vielen, vielen herzlichen Dank für deine Zeit und dein sehr, sehr, also ich habe einfach so viele coole Bilder jetzt wieder im Kopf und ich weiß, dass ich bei vielen Dauerläufen einfach noch mehr Spaß haben werde. Vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit, war richtig, richtig cool und ich freue mich mindestens auf das nächste Laufcamp mit dir, aber ich nehme an, wir sehen uns auch vorher wieder, ne, in Berlin beim Halbmarathon und sonst wo, ja.
Genau, ja, Halbmarathon steht bei mir auf jeden Fall auch auf der Liste.
Hervorragend, bei mir auch. Ich weiß noch nicht, ob ich laufe, aber ich werde auf jeden Fall mal vorbeikommen.
Sehr gut.
Okay. Danke. Ja, danke dir. Tschüss.